Man nimmt uns weiter als sonst zurück in ein Feldrekrutendepot, damit wir dort neu zusammengestellt werden können. Unsere Kompanie braucht über 100 Mann Ersatz. Einstweilen bummeln wir umher, wenn wir keinen Dienst machen. Nach 2 Tagen kommt Himmelsstoß zu uns. Seine große Schnauze hat er verloren, seit er im Graben war. Er schlägt vor, dass wir uns vertragen wollen. Ich bin bereit, denn ich habe gesehen, dass er Haie Vestus, dem der Rücken weggerissen wurde, mit fortgebracht hat. Da er außerdem wirklich vernünftig redet, haben wir nichts dabei, dass er uns in die Kantine einlädt. Nur Tjaden ist misstrauisch und reserviert. Doch auch er wird gewonnen, denn Himmelsstoß erzählt, dass er den in Urlaub fernen Küchenbullen vertreten soll. Als ein Beweis dafür rückt er sofort 2 Pfund Zucker für uns und 1/2 Pfund Butter für Tjaden besonders heraus. Er sorgt sogar dafür, dass wir für die nächsten 3 Tage die Küche zum Kartoffel- und Steckrübenschälen kommandiert werden. Das Essen, das er uns dort vorsetzt, ist tadellose Offizierskost. So haben wir im Augenblick wieder die beiden Dinge, die der Soldat zum Glück braucht. Gutes Essen und Ruhe. Das ist wenig, wenn man es bedenkt. Vor ein paar Jahren noch hätten wir uns furchtbar verachtet. Jetzt sind wir fast zufrieden. Alles ist Gewohnheit, auch der Schützengraben. Diese Gewohnheit ist der Grund dafür, dass wir scheinbar so rasch vergessen. Vorgestern noch waren wir im Feuer. Heute machen wir Albernheiten und fechten uns durch die Gegend. Morgen gehen wir wieder in den Graben. In Wirklichkeit vergessen wir nichts. Solange wir hier im Felde sein müssen, sinken die Fronttage, wenn sie vorbei sind, wie Steine in uns hinunter, weil sie zu schwer sind, um sofort darüber nachdenken zu können. Täten wir es, so würden wir uns hinterher erschlagen, denn so viel habe ich schon gemerkt. Das Grauen lässt sich ertragen, solange man sich einfach duckt, aber es tötet, wenn man darüber nachdenkt. Furcht kennen wir nicht viel, Todesangst wohl, doch das ist etwas anderes, das ist körperlich. Aber unsere Kameraden sind tot, wir können ihnen nicht helfen. Sie haben Ruhe, wer weiß, was uns noch bevorsteht. Wir wollen uns hinhauen und schlafen und fressen, so viel wie in den Magen kriegen und saufen und rauchen, damit die Stunden nicht öde sind. Das Leben ist zu kurz. Aber wir vergessen nichts. Was in den Kriegszeitungen steht über den goldenen Humor der Truppen, die bereits Tänzchen arrangieren, wenn sie kaum aus dem Trommelfeuer heraus sind, ist großer Quatsch. Wir tun das nicht, weil wir Humor haben, sondern wir haben Humor, weil wir sonst kaputt gehen. Die Kiste wird ohnehin nicht mal allzu lange halten, der Humor ist jeden Monat bitterer. Und ich weiß, all das, was jetzt, solange wir im Kriege sind, versackt in uns wie ein Stein, wird nach dem Kriege wieder aufwachen und dann beginnt erst die Auseinandersetzung auf Leben und Tod. Hier in der Gegend war vor einiger Zeit ein Fronttheater. Auf einer Bretterwand kleben noch bunte Plakate von den Vorstellungen her. Mit großen Augen stehen Kropp und ich davor. Wir können nicht begreifen, dass es so etwas noch gibt. Da ist ein Mädchen in einem hellen Sommerkleid abgebildet, mit einem roten Lackgürtel um die Hüften. Sie stützt sich mit der einen Hand auf ein Geländer, mit der anderen hält sie einen Strohhut. Sie trägt weiße Strümpfe und weiße Schuhe, zierliche Spangenschuhe mit hohen Absätzen. Hinter ihr leuchtet die blaue See mit einigen Wolkenkämmen. Eine Bucht greift seitlich hell hinein. Es ist ein ganz herrliches Mädchen mit einem schmalen Nase, mit roten Lippen und langen Beinen. Unvorstellbar sauber und gepflegt. Sie badet gewiss 2-mal am Tag und hat nie Dreck unter den Nägeln. Höchstens vielleicht mal ein bisschen Sand vom Strand. Das Mädchen auf der Bretterwand ist für uns ein Wunder. Wir haben ganz vergessen, dass es so etwas gibt. Und auch jetzt noch trauen wir unseren Augen kaum. Seit Jahren jedenfalls haben wir nichts derartiges gesehen. Das ist der Frieden, so muss er sein, spüren wir erregt. Sieh dir nur diese leichten Schuhe an, darin könnte sie keinen Kilometer marschieren, sage ich und komme mir gleich albern vor, denn es ist blödsinnig, bei einem solchen Bild an Marschieren zu denken. Wie alt mag sie sein, fragt Kropp. Ich schätze allerhöchstens 22, Albert. Dann wäre sie ja älter als 4. Sie ist nicht mehr als 17, sage ich dir. Eine Gänsehaut überläuft uns. Albert, das wäre was, meinst du nicht? Er nickt, zu Hause habe ich auch eine weiße Hose. Weiße Hose, sage ich, aber so ein Mädchen. Wir sehen an uns herunter, gegenseitig. Da ist nicht viel zu finden. Eine ausgeblichene, gepflegte, schmutzige Uniform bei jedem. Es ist hoffnungslos, sich zu vergleichen. Kropp schlägt vor, wir könnten uns mal entlausen lassen. Ich bin nicht ganz einverstanden, denn die Sachen leiden darunter, aber die Läuse hat man nach 2 Stunden wieder. Doch nachdem wir uns wieder in das Bild vertieft haben, erkläre ich mich bereit. Ich gehe sogar noch weiter. Könnten auch mal sehen, ob wir nicht vielleicht ein reines Hemd zu fassen kriegen. Albert meint aus irgendeinem Grund, Fußlappen wären noch besser. Ah, vielleicht auch Fußlappen. Wir wollen mal ein bisschen spekulieren gehen. Doch, da stellen Lea und Tjaden heran. Sie sehen das Plakat und im Handumdrehen wird die Unterhaltung ziemlich schweinisch. Lea war in unserer Klasse der Erste, der ein Verhältnis hatte und davon aufregende Einzelheiten erzählte. Er begeisterte sich in seiner Weise in dem Bilde und Tjaden stimmte mächtig ein. Es ekelt uns nicht gerade an. Wer nicht Schweine igelt, ist kein Soldat. Nun liegt es uns im Moment nicht ganz. Deshalb schlagen wir uns seitwärts und marschieren der Entlausungsstation zu mit einem Gefühl, als sei es ein feines Herrenmodengeschäft. Ich werde zur Schreibstube gerufen. Der Kompanieführer gibt mir Urlaubsschein und Fahrschein und wünscht mir gute Reise. Ich sehe nach, wie viel Urlaub ich habe. 17 Tage. 14 sind Urlaub, 3 Reisetage. Es ist zu wenig und ich frage, ob ich nicht noch 5 Reisetage haben kann. Berting zeigt auf meinen Schein. Da sehe ich erst, dass ich nicht sofort zur Front zurückkomme. Ich habe mich nach Ablauf des Urlaubs noch zum Kursus im Heidelager zu melden. Die anderen beneiden mich. Kat gibt mir gute Ratschläge, wie ich versuchen soll, Druckpunkt zu nehmen. Wenn du gerissen bist, bleibst du da hängen. Es wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn ich erst in 8 Tagen hätte fahren brauchen. Denn so lange sind wir noch hier und hier ist es ja gut. Natürlich muss ich in der Kantine einen ausgeben. Wir sind alle ein bisschen angetrunken. Ich werde trübselig. Es sind 6 Wochen, die ich fortbleiben werde. Das ist natürlich ein mächtiges Glück. Aber wie wird es sein, wenn ich zurückkomme? Will ich hier noch alle wieder treffen? Haie und Kämmerich sind schon nicht mehr da. Wer wird der Nächste sein? Am nächsten Morgen, nachdem ich entlaust bin, marschiere ich zur Feldbahn. Albert und Kat begleiten mich. Wir hören an der Haltestelle, dass es wohl noch ein paar Stunden dauern wird bis zur Abfahrt. Die beiden müssen zum Dienst zurück. Wir nehmen Abschied. Mach's gut, Kat. Mach's gut, Albert. Sie gehen und winken noch ein paar Mal. Ihre Gestalten werden kleiner. Mir ist jeder Schritt, jede Bewegung an ihnen vertraut. Ich will sie ohne weiteres sofort erkennen. Dann sind sie verschwunden. Ich setze mich auf meinen Tornister und warte. Plötzlich bin ich von rasender Ungeduld erfüllt, vorzukommen. Ich habe mir den Urlaub anders vorgestellt. Vor einem Jahr war es auch anders. Ich bin es wohl, der sich inzwischen geändert hat. Zwischen heute und damals liegt eine Kluft. Damals kannte ich den Krieg noch nicht. Wir hatten in ruhigeren Abschnitten gelegen. Heute merke ich, dass ich, ohne es zu wissen, zermürbter geworden bin. Ich finde mich hier nicht mehr zurecht. Es ist eine fremde Welt. Die einen fragen, die anderen fragen nicht. Und man sieht ihnen an, dass sie stolz darauf sind. Oft sagen sie es sogar noch mit dieser Miene des Verstehens, dass man darüber nicht reden könne. Sie bilden sich etwas darauf ein. Am liebsten bin ich allein, da stört mich keiner. Sie reden mir alle zu viel. Sie haben Sorgen, Ziele, Wünsche, die ich nicht so auffassen kann wie sie. Manchmal sitze ich mit einem von ihnen im kleinen Wirtsgarten und versuche ihnen klarzumachen, dass es eigentlich schon alles ist, so still zu sitzen. Sie verstehen das natürlich, geben es zu, finden es auch, aber nur mit Worten, das ist es ja. Sie empfinden es, aber stets nur halb. Ihr anderes Wesen ist bei anderen Dingen. Die sind so verteilt, keiner empfindet es mit seinem ganzen Leben. Ich kann ja selbst auch nicht recht sagen, was ich meine. Wenn ich sie so sehe, in ihren Zimmern, in ihren Büros, in ihren Berufen, dann zieht es mich unwiderstehlich an. Ich möchte auch darin sein und den Krieg vergessen. Aber es stößt mich auch gleich wieder ab. Es ist so eng. Wie kann das ein Leben ausfüllen? Man sollte es zerschlagen. Wie kann das alles so sein? Während draußen jetzt die Splitter über die Trichter sausen und die Leuchtkugeln hochgehen, die Verwundeten auf Zeltbahnen zurückgeschleift werden und die Kameraden sich in den Gräben drücken. Es sind andere Menschen hier, Menschen, die ich nicht richtig begreife, die ich beneide und verachte. Ich muss an Kat und Albert und Müller und Tjaden denken, was mögen sie tun? Sie sitzen vielleicht in der Kantine oder sie schwimmen. Bald müssen sie wieder nach vorne. Was ist der Urlaub? Ein Schwanken, das alles nachher nur noch viel schwerer macht. Schon jetzt mischt sich der Abschied hinein. Meine Mutter sieht mich schweigend an. Sie zählt die Tage, ich weiß es. Jeden Morgen ist sie trauriger. Es ist schon wieder ein Tag weniger. Mein Tornister hat sie weggepackt. Sie will durch ihn nicht erinnert werden. Die Stunden laufen schnell, wenn man grübelt. Ich raffe mich auf und begleite meine Schwester. Sie geht zum Schlachthof, um einige Pfund Knochen zu holen. Das ist eine große Vergünstigung. Und morgen schon stellen sich die Leute hin, um darauf anzustehen. Manche werden ohnmächtig. Wir haben kein Glück. Nachdem wir 3 Stunden abwechselnd gewartet haben, löst sich die Reihe auf. Die Knochen sind zu Ende. Es ist gut, dass ich meine Verpflegung erhalte. Davon bringe ich meiner Mutter mit und wir haben so alle etwas Kräftiges zu essen. Immer schwerer werden die Tage. Die Augen meiner Mutter immer trauriger. Noch 4 Tage. Ich muss zu Kemmerichs Mutter gehen. Man kann das nicht niederschreiben. Diese bebende, schluchzende Frau, die mich schüttelt und mich anschreit. Weshalb lebst du denn, wenn er tot ist? Die mich mit Tränen überströmt und ruft. Weshalb seid ihr überhaupt da, Kinder wie ihr? Die in einen Stuhl sinkt und weint. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn noch gesehen? Wie starb er? Ich sage ihr, dass er einen Schuss ins Herz erhalten hat und gleich tot war. Sie sieht mich an und zweifelt. Du lügst, ich weiß es besser. Ich habe gefühlt, wie schwer er gestorben ist. Ich habe seine Stimme gehört, seine Angst habe ich gespürt. Sag die Wahrheit, ich will es wissen, ich muss es wissen. Nein, sage ich, ich war neben ihm, er war sofort tot. Sie bittet mich leise. Sag es mir, du musst es. Ich weiß, du willst mich damit trösten, aber siehst du nicht, dass du mich schlimmer quälst, als wenn du die Wahrheit sagst? Ich kann die Ungewissheit nicht ertragen. Sag mir, wie es war. Und wenn es noch so furchtbar ist, es ist immer noch besser, als was ich sonst denken muss. Ich werde es nie sagen. Er kann sie aus mir Hackfleisch machen. Ich bemitleide sie, aber sie kommt mir auch ein bisschen dumm vor. Sie soll sich doch zufrieden geben. Kemmerich bleibt tot, ob sie es weiß oder nicht. Wenn man so viel Tote gesehen hat, kann man so viel Schmerz um einen einzigen nicht mehr recht begreifen. So sage ich etwas ungeduldig, er war sofort tot, er hat auch's gar nicht gefühlt, sein Gesicht war ganz ruhig. Sie schweigt. Dann fragt sie langsam, kannst du das beschwören? Ja. Bei allem, was dir heilig ist? Ach Gott, was ist mir schon heilig, so etwas wechselt ja schnell bei uns. Ja, er war sofort tot. Willst du selbst nicht wiederkommen, wenn es nicht wahr ist? Ich will nicht wiederkommen, wenn ich sofort tot war. Ich will noch wer weiß was auf mich nehmen, aber sie scheint mir zu glauben. Sie stöhnt und weint lange. Ich soll erzählen, wie es war und erfinde eine Geschichte, an die ich jetzt beinahe selber glaube. Als ich gehe, küsst sie mich und schenkt mir ein Bild von ihm. Er lehnt darauf in seiner Rekrutenuniform an einem runden Tisch, dessen Beine aus ungeschälten Birkenästen bestehen. Dahinter ist ein Wald gemalt als Kulisse. Auf dem Tisch steht ein Bierseidel. Es ist der letzte Abend zu Hause. Alle sind schweigsam. Ich gehe früh zu Bett. Ich fasse die Kissen an. Ich drücke sie an mich und lege den Kopf hinein. Wer weiß, ob ich je wieder in so einem Federbett liegen werde. Ich hätte nie hierher kommen dürfen. Ich war gleichgültig und oft hoffnungslos draußen. Ich werde es nie mehr so sein können. Ich war ein Soldat. Und nun bin ich nichts mehr als Schmerz um mich, um meine Mutter, um alles, was so trostlos und ohne Ende ist. Ich hätte nie auf Urlaub fahren dürfen.